Wie alt ist eigentlich deine Matratze? Liegt dein Kopf auf dem passenden Kissen? Ist deine Bettdecke für dich geeignet? Die zertifizierten Schlafexperten bei Alnatura helfen dir gern. Lass dich kostenlos beraten, persönlich oder per Online-Fragebogen auf alnatura.de. Spare dort auch 10% auf deinen Einkauf mit dem Code STRAND. Alnatura, natürlich mit 2L. Schlaf gut, träum was Schönes. Das waren die Worte meines Vaters. Auch er hatte seine Mühe mit dem Einschlafen. Doch wenn er schlief, dann träumte er vom Reisen. Ich erzähle hier von diesen Reisen. So wie es war und so, wie es hätte sein können. Während der Tag so richtig ins Rollen kommt und der Morgen in den Vormittag übergeht, setze ich mich auf einen Baumstumpf und lege eine Frühstückspause ein. Meine Beine sind ein bisschen schwer vom Anstieg und dieses Plätzchen hier ist wie für mich gemacht. Ich atme tief durch. Fülle den ganzen Brustkorb und strecke die Arme in die Höhe. Die Luft ist eine Mischung aus dem Aroma des Waldes und dem frischen Duft des großen Flusses unter mir. Ich bin zufällig auf dieses Ausblicksplateau gestoßen, von denen es hier im Elbsandsteingebirge nur so wimmelt. Hinter jeder Ecke, so scheint es mir, öffnet sich der Blick für die Weite und Schönheit dieser Landschaft mit ihren Hügeln und Tälern und der Elbe, die dazwischen Richtung Meer fließt. Die Panoramen der sächsischen Schweiz lassen mich von der Malerei träumen. Wie romantisch wäre es, mit Staffelei, Leinwand, Pinseln und Farben unterwegs zu sein. Ich würde alles auspacken, in Ruhe aufbauen und mich daran versuchen, meinen Blick in Öl festzuhalten. Stattdessen hole ich aus meinem Rucksack belegte Brote, hartgekochte Eier und einen kleinen Reisesalzstreuer hervor. Dazu gibt es schwarzen Filterkaffee aus meiner Thermoskanne. Die Bohnen habe ich in einer kleinen Privatrösterei in Dresden gekauft. Das Brot, der Käse, die Eier und die Radieschen, die ich auch in meinem Rucksack finde, stammen allesamt vom Wochenmarkt. Dieses grundehrliche Frühstück kenne ich von Wanderausflügen oder längeren Spaziergängen seit meiner Kindheit. Es gehört sozusagen zur Grundausstattung jedes Lokalreisenden. Das Essen muss keine Michelin-Sterne gewinnen, um hier auf meinem Baumstumpf mitten im Nationalpark der Sächsischen Schweiz genau das Richtige für mich zu sein. Zum Maler hat es bei mir vielleicht nicht gereicht, aber ein großer Esser, ja, das bin ich. Während ich langsam und genüsslich esse und trinke, lasse ich den Blick in die Ferne schweifen. Die Natur ist in ihren Farben und Linien, ihren Mustern und Formen vor mir aufgefächert. In einem leichten Bogen fließt die Elbe unter mir entlang. Ich kenne den Fluss, und doch bin ich immer wieder von seinen Ausmaßen beeindruckt. Bevor Eisenbahn und Auto die Mobilität unserer Zeit zu prägen begannen, waren Wasserläufe wie die Elbe, die Lebensadern ganzer Regionen. Umgeben von atemberaubender Naturschönheit fällt es mir leicht, mich in diese Zeit zurückzufantasieren. Ein Paddelboot gleitet gemächlich auf der Wasseroberfläche dahin, bis es hinter der nächsten Biegung verschwindet. Wer auch immer dort unten die Ruder in der Hand hält, hat heute zumindest schon eine gute Entscheidung getroffen. Der Kaffee ist ausgezeichnet. Er hat einen tiefen, rauchigen Körper, ist stark und heiß, aber kein bisschen sauer oder bitter. Sein kräftiges Aroma legt sich wie ein Film auf meine Zunge und meinen Gaumen. Er macht mich und meine Augen wach. Zu beiden Seiten des Elbufers sehe ich, wie sich das Mittelgebirge erhebt. Auf den ersten Metern ist der Anstieg sanft. Kurz dahinter schießen die ersten Sandsteinfelsen senkrecht aus dem Grün des Nadelwaldes auf. Das Gestein hat das charakteristische Farbgemisch aus einem nachttiefen Schwarz und dem Schiefergrau einer Bleistiftschraffur. Dazwischen blitzen kreideweiße Flecken, die im Sonnenlicht funkeln. Zwischen den Felsen quillt der Wald hervor. Fichten, Tannen und Kiefern stehen dicht an dicht beieinander. Ihre Kronen bilden einen koniferengrünen Teppich um die aufragenden Steinsäulen. Wie auf ein unsichtbares Zeichen steigt zur Linken des Panoramas eine Schar Vögel aus dem zapfentragenden Gehölz empor und verteilt sich in alle Himmelsrichtungen. Ich streue etwas Salz auf mein letztes Ei. Ein leichter Windhauch weht mir aus dem Elbtal entgegen und trifft angenehm kühl auf mein Gesicht und meine Unterarme. Manchmal braucht es kein Flugzeug für ein sensationelles Reiseerlebnis. Manchmal muss man nicht weit wegfliegen, um einmal so richtig rauszukommen. Manchmal tut es die regionale S-Bahn der Linie 1 von Dresden nach Bad Schandau. Ich beende mein Frühstück mit einem letzten Schluck starkem Kaffee. Erholt und gestärkt könnte ich mich nun wieder auf den Weg machen. Aber ich habe es nicht eilig. Ich genieße den Sommervormittag in der offenen Weite des Elbsandsteingebirges. Ohne Ziel lasse ich meinen Blick schweifen. Er bleibt an zwei bunten Punkten vor einem hochaufragenden Felsen in der Entfernung haften. Das sind Menschen. So viel kann ich erkennen. Um Alter oder Geschlecht zu bestimmen, sind die beiden zu weit weg. Ich sehe sie nur als Farbkleckse. Eine der Personen trägt ein schwarzes Shirt, die andere ein gelbes. In meinem Kopf nenne ich die beiden Schwarz und Gelb. Auch wenn ich nicht alle Einzelheiten ausmachen kann, bin ich doch sicher, dass Schwarz und Gelb zum Klettern in die sächsische Schweiz gekommen sind. Die beiden mustern eindeutig die Felswand vor ihnen. Schließlich setzen sie ihre Rucksäcke ab und verbringen einige Zeit damit, allerlei Material auszupacken. Ich erkenne kleinere Metallteile, die kurz aufblitzen, wenn ein Lichtstrahl sie im richtigen Winkel trifft. Gelb wiegt den funkelnden Stahl offenbar prüfend in den Händen hin und her, bevor die Haken, Ösen und Karabiner vor ihm auf dem Boden ausgebreitet werden. Schwarz prüft derweil die Seile. Eines nach dem anderen wickelt er auf seinem angewinkelten Arm sorgfältig auf. Immer noch auf meinem Baumstumpf sitzend, werde ich zum faszinierten Zuschauer. Ich werde voll und ganz ins laufende Programm hineingezogen. Je länger die Klettervorbereitungen andauern, umso mehr steigt die Spannung in mir. Die Sandsteinwand, die Schwarz und Gelb für ihr Vorhaben auserkoren haben, steigt gut 30 bis 50 Meter an. Im unteren Drittel ist sie gerahmt vom Fichtengrün des Nadelwaldes. Weiter oben zeichnen sich die brüchigen Klüfte und Vorsprünge vor einem strahlend blauen Himmel ab. Rechts der Felsspitze zieht eine Kumuluswolke langsam ihres Weges. Gelb klettert voran, ganz langsam und im Zickzack. Den haltgebenden Stellen des Gesteins folgend, schiebt sich der gelbe Punkt entlang der schwarz-weißen Wand nach oben, Stück für Stück. Ein leichter Wind schiebt Wölkchen in östlicher Richtung über einen klarblauen Himmel. Hin und wieder legt Gelb eine kurze Pause ein. Poliertes Metall blitzt im Sonnenlicht auf, als Gelb die Kletterhaken im weichen Stein befestigt und das Seil darin einspannt. Am anderen Ende dieses Seils, das mir mehr und mehr wie eine Nabelschnur vorkommt, hängt Schwarz. Er ist vor der Sandsteinwand weniger gut auszumachen. Vielleicht ist das der Grund, warum Gelb als erstes klettert. Ich vergesse die Zeit. Die schwarz-gelbe Kletterpartie ist für mich vielleicht mehr Nervenkitzel als für die beiden, die tatsächlich am Felsen entlangkraxeln. Ich fiebere mit, bin Feuer und Flamme. Sie sollen es auf jeden Fall schaffen. Je höher sie kommen, umso begeisterter werde ich. Gleichzeitig ist da dieses leise Element der Gefahr. Schwarz und Gelb trotzen der Höhe und den Kräften der Natur. Natürlich sind sie vorsichtig und erfahren. Ich bin mir dessen sicher, auch wenn ich nicht sagen könnte, woher diese Gewissheit kommt. Das Elbsandsteingebirge ist eines der ältesten Klettergebiete der Welt. Wer weiß, vielleicht klettert die gesammelte Erfahrung von Jahrhunderten des Bergsports hier an jeder Felswand mit. Schwarz und Gelb erreichen ihr Ziel. Jetzt sitzen sie hoch oben auf der Spitze einer monumentalen Sandsteinsäule. Es ist ein bisschen albern, aber ich habe den Eindruck, wir haben das alle drei gemeinsam geschafft. Ich nicke ihnen zu, auch wenn sie das natürlich nicht sehen. Ihre Pause haben sich die beiden redlich verdient. Ich hingegen setze meine Wanderung durch die sächsische Schweiz nun fort. Die Welt verändert sich, als ich tiefer und tiefer in den dichten Nadelwald hineinlaufe. Mit jedem Meter durchschreite ich mehr und mehr eine Art magischen Tunnel, an dessen anderem Ende ich ein verwunschenes Reich betrete. Durch die dichten Kronen der Fichten, Tannen und Kiefern dringt nur ein Teil der Sonnenstrahlen. Eine eigentümliche Version von Tageslicht liegt in verschwommenen Schwaden auf dem bräunlichen Waldboden. Schattengrün die Nadeln hoch über mir. Hier und da stiehlt sich eine Rotbuche zwischen die anderen Gehölze. Ihre Blätter heben sich wie mit Rouge betonte Stellen vor der Verwaschenheit der übrigen Farben ab. Man darf sich nicht wundern, wenn man hier einem Elfen, einem Kobold oder einer Fee begegnet. Egal wie nüchtern man der Natur gegenübersteht, wer in dieser Umgebung nicht wenigstens an die Existenz von Waldgeistern glaubt, hat keine Fantasie und tut mir leid. Blattwerk wuchert überall und raschelt im Wind. Rundliche Unebenheiten von Wurzeln und Steinen durchziehen den Waldboden. Spindeldürre Äste ragen kreuz und quer durch mein Blickfeld, zeigen auf mich und locken mich wie dünne Fingerchen. Als Kontrast dazu schießen die kerzengeraden Stämme der Nadelbäume in die Höhe. Wie die Säulen eines mittelalterlichen Kellergewölbes ragen sie senkrecht in die Höhe und tragen die Decke des Waldes. Es ist kühler hier im Schatten der Bäume als auf meinem Frühstücksplateau. Die milderen Temperaturen kommen meinem Körper sehr entgegen. Meine Zirkulation läuft auf Hochtouren. Sämtliche Gliedmaßen sind bis in den letzten Millimeter durchblutet. Meine Fingerkuppen und Zehen glühen leicht. Alles funktioniert wie eine gut geölte Maschine. Da ist kein Zahnrad, das nicht perfekt geschmiert wäre. Keine Schraube, die nicht sicher und fest in ihrer Mutter sitzt. Wie ferngesteuert finde ich meinen Weg zwischen den Bäumen und Sträuchern, weiche Findlingen aus und achte darauf, nicht den kleinsten Teil dieser wunderschönen Flora zu zertrampeln. Das bin eigentlich gar nicht mehr ich, der hier wandert. Meine Füße machen das mittlerweile von allein. Meine Schritte hinterlassen deutlich erkennbare Spuren auf dem weichen Waldboden. Sie gesellen sich zu den Abdrücken verschiedener Tiere. Wie gerne würde ich diese Fährten lesen können. Abgesehen vom Gesang einiger Vögel und einem permanenten Rauschen und Knistern im Unterholz zeigt sich nichts. Die Bewohner dieses Nadelwalds sind so gut an ihren Lebensraum angepasst, dass ich sie nicht zu sehen kriege. Trotzdem spüre ich instinktiv die Anwesenheit von Wildschweinen, Rehen und Eichhörnchen. Abrupt bleibe ich stehen, als ich menschliche Spuren vor mir auf dem Boden ausmache. Bin ich einem anderen Wanderer auf die Schliche gekommen? Ich setze meinen Schuh in den Fußabdruck, neben dem ein knallig roter Fliegenpilz sein Hütchen aus der Erde reckt. Er passt wie angegossen. Natürlich besteht die Möglichkeit, dass ein anderer mit den gleichen Schuhen hier vorbeigekommen ist. Ich sehe mich um. Dieser Teil des Waldes mit seinen schattigen Farben, den Nadelbäumen und dem saftigen Grün der Blätter und Sträucher, sieht dem, was ich in den letzten Stunden gesehen habe, zum Verwechseln ähnlich. Da ist es wohl doch wahrscheinlicher, dass ich im Kreis gegangen bin. Verlaufen habe ich mich nicht. Ich habe jeden Meter durch diesen Wald genossen. Was macht es da, wenn ich eine zweite Runde drehen sollte? Mein Verdacht bestätigt sich. An dieser Stelle hier bin ich schon einmal vorbeigekommen. Dieses Bild hat sich mir sofort eingebrannt. So markant und gleichzeitig typisch für die Sächsische Schweiz ist es. Ein Nadelbaum, der auf dem Sandstein wächst. Eine Gesteinsstruktur erhebt sich 5 bis 10 Meter hoch vom Waldboden. Der Stein ist uneben, dunkel vom Regen, der vor einigen Tagen gefallen sein muss, und wölbt sich nach innen, so dass er an eine Konzertmuschel erinnert. Flechten, Farne und Moose bedecken die Felsenstücke. An einer Stelle, etwa auf halber Höhe der Muschel, wächst eine Fichte scheinbar direkt aus dem Sandstein heraus. Ihre Wurzeln greifen um das Gestein herum, ihre Krone überragt die ganze Felsstruktur um mehrere Meter. Ich stehe mit offenem Mund vor diesem Anblick, der mich auch beim zweiten Mal immer noch umhaut. Wie sich Fels und Nadelwald, den Naturraum Sächsischer Schweiz, teilen, ist absolut beeindruckend. Eine perfekte Symbiose, bei der kein Fleckchen Lebensraum ungenutzt bleibt. Ich streife noch mehrere Stunden durch diese Zauberwelt, bis ich mich schließlich an der Waldluft satt geatmet habe und in aller Ruhe den Heimweg antrete. Spät am Abend liege ich bei offenem Fenster im Zimmer meiner kleinen Pension. Auf meinem Bettschränkchen steht ein Tonkrug mit kaltem Wasser und ein halbvolles Glas. Dunkle Holzbalken durchziehen die Decke über mir. Draußen scheint der Mond in einer sternenklaren Nacht. Die wenigen Wolken des Tages haben sich offenbar aufgelöst. Ich bilde mir ein, die Elbe zu riechen und die seichten Bewegungen ihres Wassers in meinem Körper nachklingen zu hören. Alles fließt, während ich doch ganz still daliege. Für die viele Bewegung des Tages bedankt sich mein Organismus mit einer tiefen und seelenruhigen Müdigkeit. Ich bin eingekuschelt in duftende Bettwäsche. Kissen und Decke sind weiß und gestärkt und aufgeschüttelt. Es ist die Art von Bettwäsche, die Großmütter aufziehen, wenn man sie am Wochenende besuchen kommt. Ich lasse mich tief einsinken und schließe die Augen. Ich sehe das Elbsandsteingebirge vor mir mit seinem faszinierenden Wechsel aus schattiertem Gestein und dunkelgrünem Wald. Ich sehe Gelb und Schwarz zufrieden auf ihrer Felsspitze sitzen, mit ihren Trinkflaschen anstoßen und ihre Freundschaft zelebrieren. Die beiden winken mir zu. Ich erwidere den Gruß. Ich schiebe einen Arm unter den Kopf und atme langsam und gleichmäßig. Hinter geschlossenen Lidern zieht es mich noch einmal in den verzauberten Wald. Ich durchstreife ihn ohne jede Mühe. Jetzt verstecken sich auch die Tiere nicht mehr vor mir. Vielleicht bin ich selbst zu einem Naturgeist geworden. Eine letzte Bewegung, als ich mir die freie Hand unter die Wange schiebe. Dann schlafe ich ein und träume von der Sächsischen Schweiz.